Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Also Computerspiel war so mein Ding. Zwischendurch war es dann auch so, dass ich dann sehr, sehr viel auf sozialen Medien abgehangen bin. Also ich hatte eine gewisse Zeit mal Twitter und Reddit und sowas. Und das war, wenn man das ehrlich ist, war das so zumindest damals die einzige Interaktion, die ich überhaupt noch irgendwie hatte, halt irgendwie online mit anderen Leuten mich austauschen und irgendwie quatschen.
Leg doch mal das Handy weg. Ein Satz, der in vielen Familien zum Alltag gehört. Jedes zweite Kind in Deutschland besitzt mit 12 Jahren ein eigenes Smartphone. Spätestens in der weiterführenden Schule gehören Computer und Tablets zum Schulalltag. Das hat gute Seiten, aber nicht nur. Ohne Smartphone aus dem Haus zu gehen oder kein Internet zu haben, das dürfte inzwischen für eine große Zahl Jugendlicher und Erwachsener unvorstellbar sein. Viele verbringen einen Großteil ihrer Freizeit mit digitaler Unterhaltung. Einige haben online mehr Freunde als offline und manche wissen ohne Computerspiele nichts mehr mit sich anzufangen. Bis zu welchem Punkt sind Gaming und soziale Medien unbedenklich? Wo findet man Hilfe, wenn der Konsum außer Kontrolle gerät? Und was können Eltern oder Betroffene selbst tun, wenn erste Warnzeichen auftreten? Computerspiele und Social Media, wenn Mediennutzung zur Sucht wird, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Das ist heute unser Schwerpunkt in der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Und wie immer beantworten wir später auch Fragen von Ihnen und sprechen über Ihre Erfahrungen. Über das Thema Mediensucht spreche ich mit Dr. Isabel Brandhorst. Sie leitet die Forschungsgruppe Internetnutzungsstörungen am Universitätsklinikum Tübingen. Und aus Tübingen ist sie auch zugeschaltet. Hallo, Frau Brandhorst.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Frau Brandhorst, wir sprechen heute über den Punkt, an dem die Nutzung von Computerspielen oder sozialen Medien zur Sucht wird, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Ab wann spricht man eigentlich von einer Abhängigkeit?
Also von einer Abhängigkeit spricht man, wenn 3 Kriterien über einen längeren Zeitraum, also in der Regel episodisch oder wiederkehrend im Zeitraum von 12 Monaten erfüllt sind. Und das ist zum einen der Kontrollverlust, also nicht mehr kontrollieren können, wann, wie häufig, wie lange man mit Computerspielen oder sozialen Netzwerken aktiv ist. Dann die negativen Konsequenzen, die daraus entstehen und die Priorisierung gegenüber anderen Lebensbereichen wie Schule, Familie oder Hobbys.
Es gibt ja den Begriff Mediensucht, den ich jetzt auch benutzt habe. Es gibt aber auch noch viele andere Begriffe und Unterkategorien, zum Beispiel Computersucht, Internetnutzungsstörung, Fernsehsucht, Handysucht. Lassen wir uns da gerne mal ein bisschen sortieren.
Also es gibt einen übergeordneten Begriff, der im Fachlichen sich Internetnutzungsstörung nennt. Und darunter fallen die Computerspielstörung, die soziale Netzwerke-Nutzungsstörung, die Online-Shopping-Störung, die Online-Glücksspielstörung und die Online-Pornografie-Nutzungsstörung. Ernsthaft diskutiert wird gerade außerdem, ob es auch so etwas wie eine Streaming-Störung gibt. Aber was Sie gerade eben genannt haben, Smartphone Sucht oder Fernsehsucht gibt es jetzt nicht als anerkannte Erkrankungen. In Bezug zum Smartphone kann man sagen, es geht ja nicht um das Gerät selbst, sondern um den Inhalt. Analog dazu ist ja auch ein Mensch, der von Alkohol abhängig ist, nicht von der Flasche, sondern von dem Inhalt abhängig.
Wir benutzen jetzt den Begriff Mediensucht der Einfachheit halber auch weiter in dieser Sendung. Wir konzentrieren uns dabei aber hauptsächlich auf die beiden ja weit verbreiteten Störungen Computerspielsucht und Social-Media-Sucht. Ist die Social-Media-Abhängigkeit eigentlich inzwischen eine offiziell anerkannte Erkrankung?
Nein. Also im ICD-11, in dem internationalen Klassifikationssystem, in dem das medizinische System seine Diagnoseziffern zieht, hat jetzt erstmals die Gaming-Disorder, die Computerspielsucht, anerkannt. Die soziale Netzwerkenutzungsstörung ist nicht im klinischen Diagnosesystem, weil dazu einfach noch nicht ausreichend Forschung vorliegt.
Trotzdem wird von psychologischer Seite da schon an Leitlinien zu Diagnostik, Behandlung und Prävention gearbeitet.
Genau. Die Leitlinie ist von der Fachgesellschaft initiiert und bezieht sich nicht nur auf die klinischen Diagnosen, die man aktuell schon diagnostizieren kann.
Wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden denn unter Mediensucht bzw. speziell Computerspielsucht oder Social-Media-Sucht, soweit es da schon Zahlen gibt?
Ja, wir haben Zahlen von einer Studie, die von der DRK initiiert wurde. Und das Interessante ist, dass diese Studie eben schon vor Corona erhoben hat. Und deswegen haben wir ganz gute Zahlen darüber, wie sich das seit 2019 in Deutschland unter den Jugendlichen entwickelt hat. Und wenn wir jetzt von einer Sucht sprechen, also von dem Vollbild, dass die Personen alle Kriterien erfüllen, dann haben wir 4,3% der Jugendlichen, die eine Computerspielsucht aufweisen und 6,1%, die eine Abhängigkeit von sozialen Netzwerken aufweisen.
Das Stichwort Corona-Pandemie haben Sie gerade gebracht. Welche Auswirkungen hatte denn die Pandemie auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen? Was weiß man darüber inzwischen?
Also man weiß, dass die Nutzungszeiten natürlich deutlich nach oben gegangen ist. Das wundert auch keinen und das ist auch nicht zwangsläufig problematisch, weil für viele, nicht nur Kinder, Jugendliche, auch für uns Erwachsene, waren ja die digitalen Medien so ein bisschen der Rettungsanker, um in Kontakt zu bleiben, um auch vielleicht Gefühle der Einsamkeit zu kompensieren. Was wir jetzt bei der Computerspielstörung sehen, ist, dass sich die Zahlen natürlich nach oben entwickelt haben. Also 2022 hatten wir 6,3% der Jugendlichen, die als computerspielsüchtig galten. Wir haben vor Corona lagen wir bei einer Zahl von 2,7% und das geht aber langsam wieder runter. Also wir sind da inzwischen bei 4,3% wieder und es geht signifikant nach unten. Bei der sozialen Netzwerkenutzungsstörung erleben wir was anderes. Da haben wir eher eine kontinuierliche Steigerung, zumindest bei der riskanten Nutzung. Von der riskanten Nutzung würde man sprechen, wenn noch keine negativen Konsequenzen eingetreten sind, aber die sind wahrscheinlich, wenn man die Kontrolle verliert und wenn Social Media immer wichtiger wird als andere Lebensbereiche. Und wir sind bei 8,2% riskanter Nutzerinnen und Nutzer gestartet vor Corona und liegen inzwischen bei 24,5%.
Der Übergang zu problematischem Verhalten, der ist da ja fließend. Beim Thema Mediensucht von Kindern und Jugendlichen gehen deshalb die Meinungen ja auch auseinander. Es gibt zum Beispiel die Kritik, beim Thema soziale Mediensucht vorherlich zu pathologisieren. Die Jugend ist ja auch eine spezielle Zeit im Lebensverlauf, eine Sturm- und Drangzeit, in der bei vielen auch exzessives Verhalten zumindest für eine gewisse Zeit dazugehört. Feiern, Konzerte und vielleicht eben auch Computerspielen. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Das sehe ich absolut auch so und das muss man den Jugendlichen auch zugestehen und sollte das nicht überpathologisieren. Deswegen haben wir auch das 12-Monats-Kriterium. Also wenn jetzt Jugendliche mal für 3, 4, 5 Monate ein exzessives Verhalten zeigen und dann vielleicht in der Phase auch soziale Netzwerke, Computerspiele gegenüber anderen Lebensbereichen priorisieren, dann würde man ja davon noch nicht von einer Sucht sprechen, sondern von einem riskanten Nutzungsverhalten. Aber wenn das Verhalten über 12 Monate eben besteht und sich daraus auch möglicherweise langfristig negative Konsequenzen ergeben können, zum Beispiel auch gerade für die schulische berufliche Laufbahn, dann ist es aus meiner Sicht legitim, auch von einer Sucht zu sprechen.
Es gibt dann auf der anderen Seite Fachleute, die digitale Medien für Kinder pauschal als Risiko betrachten, Smartphone und Computer also erst ab 18. Das würden Sie aber auch differenzierter sehen.
Absolut, und es geht auch gar nicht. Also Kinder und Jugendliche haben auch ein Recht auf digitale Bildung und nicht alles, was in sozialen Netzwerken oder Computerspielen passiert, ist per se schlecht. Also da ist ja auch ganz viel Positives mit verbunden. Man kann sich informieren, man kann sich sozial vernetzen, man hat Spaß mit den Anwendungen, man kann auch digitale Präventions-Interventionsangebote in Anspruch nehmen. Also oder auch digitales Lernen. Ne? Man kann ja auch über digitale Möglichkeiten lernen, optimieren oder auch Lernmotivation aufbauen, wo ein Thema vielleicht sonst trocken und eher langweilig ist. Und diese Möglichkeiten sollten wir den Kindern und Jugendlichen auch nicht vorenthalten.
Schauen wir mal die konkrete Perspektive der Eltern an im Alltag. Was wären da klare erste Warnzeichen für einen ungesunden Medienkonsum bei den Kindern oder Jugendlichen, speziell eben bei Computerspielen oder sozialen Netzwerken?
Also da muss man natürlich auch das individuelle Kind und die Situation anschauen, aber Warnzeichen sind ganz oft, wenn sich das Kind sozial zurückzieht, wenn die Nutzungszeiten immer länger werden und vor allem eben, wenn das digitale Nutzungsverhalten gegenüber anderen Dingen priorisiert wird. Und da muss man aber auch differenziert drauf schauen. Also wenn jetzt ein Jugendlicher beispielsweise keine Lust mehr hat, mit den Eltern am Wochenende zu einem Wanderurlaub zu gehen, weil es ihm einfach nicht so viel Spaß macht, dann muss man das den Jugendlichen auch zugestehen und darf dann als Eltern auch nicht überinterpretieren im Sinn von, nur weil du jetzt zu Hause zocken möchtest, kommst du nicht mit zum Wandern. Wenn aber zum Beispiel eine andere Aktivität eigentlich eingeplant ist, wie man geht irgendwo in eine Sprungbude, Lasertag spielen, sonst irgendwas, etwas, was vielleicht auch der Jugendliche mitentschieden hat und auch sich dazu committed hat, also ich möchte da eigentlich hingehen, und an dem Tag, wo der Ausflug eigentlich geplant ist, geht er aber nicht mit, weil er eben lieber Computerspiele nutzen möchte, dann sind das Warnzeichen.
Mhm. Wie sich so etwas anfühlen kann, süchtig zu sein oder zu werden nach Computerspielen, was das mit der eigenen Gefühlswelt und dem Alltag macht, das hat meine Kollegin Anneke Meyer recherchiert und dafür mit Hendrik gesprochen. Er ist Initiator der Selbsthilfegruppe Mediensucht Stuttgart. Und was Hendrik über seinen Weg in die Mediensucht berichtet hat, das hören wir jetzt.
Angefangen hat das halt bei mir so Schulzeit mit 6 irgendwie. Pokémon gespielt auf dem Gameboy, dann Konsolen, dann später so mit 16 Computerspiele, vor allem so Online-Rollenspiele. Und da meine Eltern halt immer noch sehr den Deckel drauf hatten, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal was anderes, jetzt machen wir mal aus und all das. Das ist dann allerdings weggefallen, als ich dann ausgezogen bin, um zu studieren. Da war dann keiner mehr, der das dann so kontrollieren konnte. Und dann habe ich damals auch noch eine Trennung durchgemacht. Und dann war ich emotional ziemlich fertig und deswegen habe ich da dann so 16 Stunden am Tag gespielt. Also wirklich aufstehen, an den PC, wieder ins Bett, um 4 Uhr morgens circa. Und dann wieder am nächsten Morgen wieder genau dasselbe von vorne. Ich habe, glaube ich, schon da gemerkt, dass irgendwas falsch läuft gerade. Ich habe meine Prüfung so mit Ach und Krach geschafft. Ich war komplett isoliert. Das war eine neue Stadt. Ich habe auch nur keine Leute kennengelernt. Ich saß da einfach nur in meiner Wohnung. Ich habe mich schlecht gefühlt. Und dann erst, als ich dann irgendwie wieder mal meine Eltern gesehen habe, ungefähr 2 Monate später nach den Semesterferien, haben die halt eben irgendwie gesagt, Hendrik, du siehst irgendwie so schlecht aus, das ist irgendwie nicht mehr normal. Und dann kam das Wort Sucht das erste Mal vor. Und das hat mich dann schon erst ein bisschen schockiert. Das habe ich erstmal total abgelehnt. Das ging gar nicht. Und tatsächlich so für mich selber, bis ich das mir selber eingestanden habe und dass ich mir dann auch irgendwie Hilfe gesucht habe, das hat dann ein Jahr danach gedauert. Also Computerspiel war so mein Ding. Ich habe da Stunden einfach verbracht, weil irgendwie hinter der nächsten Ecke konnte irgendwie ein Berg, ein Wasserfall, irgendwelche magischen Felsen, die durch die Luft schweben und die man dann nur zwischendurch rumspringen konnte. Solche Sachen, das hat mich einfach so fasziniert. Das waren so die Gründe, warum ich das gerne gemacht habe, eigentlich um so ein bisschen so zu verlieren, so Eskapismus-mäßig. Der andere Grund, warum ich diese Spiele gespielt habe, war vor allem, um Dinge zu vermeiden. Also meine komplette Überforderung im Studium erstmal am Anfang. Dann halt auch, was dazu kam, halt Trennung. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich das emotional verarbeite. Generell Gefühlsvermeidung war sowieso ein ganz großes Ding. Und wenn ich mich halt irgendwie einsam, überfordert, isoliert oder einfach traurig oder wütend gefühlt, habe ich halt einfach gezockt, weil ich dann, während ich diese Spiele gespielt habe, habe ich vielleicht andere Gefühle gefühlt, aber nicht die eigentlich tief in mir drin sind und habe das dann so ein bisschen verdrängt. Einiges davon ist Selbsterkenntnis, aber ich glaube, vieles davon ist auch Therapie. Also ich habe eine ambulante Therapie gemacht und dann ein paar Jahre später auch noch eine stationäre. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass die stationäre Therapie wirklich einer der besten Zeiten war, die ich in den letzten paar Jahren hatte.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht von Hendrik aufgezeichnet. Ein typischer Fall, Frau Brandhorst?
Ja, würde ich schon sagen. Also es ist ja nicht nur das Spiel und die Bindungsfaktoren in dem Spiel, die zu einer Sucht beitragen, sondern das ist ganz oft eine Situation aus verschiedenen Faktoren, die dann eben dazu führen, dass man sich in ein Spiel zurückzieht.
In diesem Erfahrungsbericht, da haben wir jetzt einen jungen Mann in seinen 20ern gehört. Setzen sich solche Abhängigkeiten, die im Kindesalter anfangen, oft fort bis ins Erwachsenenalter?
Oft, aber nicht immer. Also ganz oft kommt mit der Reife auch so eine gewisse Erkenntnis und auch eine zunehmende Selbstkontrolle. Aber es ist natürlich schwer vorherzusehen, wie sich's bei wem entwickelt. Eltern wollen ja da immer schon so eine gewisse Sicherheit haben, was ich auch verstehen kann. Keiner hat eine Glaskugel leider und man kann immer nur mutmaßen und ein bisschen versuchen, von Studien abzuleiten. Also wir haben in einer asiatischen Stichprobe beispielsweise in einer Studie haben 25% von jungen Erwachsenen, die Kriterien einer Computerspielsucht erfüllt haben, nach einem Jahr die Diagnosekriterien nicht mehr erfüllt.
Gibt es spezielle Ursachen oder Risikofaktoren, die einen ungesunden Medienkonsum begünstigen?
Ja, also da muss man auch nochmal genauer hinschauen, um welche Störung es sich handelt. Aber Bei der Computerspielsucht gibt es beispielsweise die Risikofaktoren männliches Geschlecht, hohes Stresslevel, hohe Nutzungszeiten, familiäre Probleme, schlechte Schulleistungen, wenn man Opfer von systematischem Mobbing wird, Probleme in sozialen Interaktionen insgesamt, aber auch Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und geringer Selbstwert und aber auch psychopathologische Aspekte wie Angststörungen oder Depressionen.
Wie oft kommt das vor, dass sozusagen da eine andere Erkrankung noch darunter liegt oder gleichzeitig mit auftritt, vielleicht auch eine psychische Erkrankung?
Man würde die Computerspielnutzung, auch wenn sie den Kriterien einer Pathologie entspricht, nicht als solche diagnostizieren, wenn die Ursache dafür die Depression ist. Dann würde man die Computerspielnutzung eher als Rahmenbedingungen kodieren sozusagen im Diagnosesystem. Nur wenn man den Eindruck hat, dass es wirklich unabhängig von der Depression ist, würde man auch die Computerspielsucht diagnostizieren. Nichtsdestotrotz haben wir große Überschneidungen. Also mehr als die Hälfte der jungen Menschen, die in Behandlung sind, haben auch noch andere Diagnosen, wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen.
Der Henrik hat in der Reportage im Erfahrungsbericht eben angesprochen, dass in der Kindheit seine Eltern dem Ganzen sozusagen noch einen Deckel gegeben haben, das noch eingegrenzt haben. Wenn wir da mal auf das Thema Prävention schauen oder Früherkennung, damit es eben gar nicht erst zu solchen großen Problemen kommt, welche Verantwortung tragen die Eltern?
Also nicht eine Verantwortung in dem Sinn, dass ich sagen würde, sie sind schuld an der Entwicklung einer Sucht. Und da muss man auch sagen, da will ich auch noch meine Lanze brechen für die Eltern. Ja, es ist total wichtig, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ihr Einfluss ist am Ende des Tages vielleicht auch doch begrenzt. Und ich habe oft Eltern in der Sprechstunde gehabt, die sich massive Vorwürfe gemacht haben und die für sich so entschieden haben, ich bin jetzt daran schuld, dass mein Kind das und das entwickelt hat, weil wenn ich viel strenger gewesen wäre, dann hätte er vielleicht viel früher aufgehört mit dem Spielen. Ich hätte sie mir einfach komplett verbieten können. Das ist aber eine Fantasie, die oft nicht der Realität entspricht, weil strengere Grenzen werden zumindest auch von älteren Jugendlichen auch kreativ umgangen. Es gibt inzwischen einfach so viele Plätze, wo man auch online gehen kann, wo man Computerspiele nutzen kann. Da geht man halt zu Freunden oder woanders hin. Also man findet Schlupflöcher, wenn es sein muss. Und strengere Grenzen sind nicht unbedingt in der wissenschaftlichen Literatur mit weniger Sucht assoziiert, sondern zum Teil ist es auch gerade andersrum, dass die verbotene Frucht bei ganz strengen Grenzen umso attraktiver wird. Das hilft jetzt natürlich nicht den Eltern, die heute hier zuhören, aber es bleibt eine individuelle Entscheidung, die auch an das Kind angepasst sein muss. Also es gibt Kinder, die haben eine gute Impulskontrolle und die können sich ganz gut selber regulieren. Denen kann man dann zum Beispiel ab 10 Jahren auch einfach so ein Zeitkontingent geben und sagen, hier, du darfst irgendwie 10 Stunden pro Woche zocken, teil dir das selber auf, ob du das irgendwie exzessiv am Samstag aufbrauchen möchtest oder ob du dir das über die Woche verteilst. Und andere Kinder kommen damit gar nicht zurecht. Und da wird am Montag dann einfach durchgängig gezockt, auch wenn man vielleicht auf eine Klassenarbeit lernen müsste oder was auch immer. Und dann ist es aufgebraucht und man ist dienstags bis sonntags verzweifelt und am Nägel kauen.
Wir sprechen später auch noch ausführlicher über Selbsthilfeangebote für Eltern, auch im Rahmen eines Interviews. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Behandlungsmöglichkeiten schauen, haben Sie eben schon kurz angesprochen und sind auch in diesem Erfahrungsbericht kurz angesprochen worden. Welche Therapieoptionen gibt es eigentlich? Was wäre erstmal die niederschwelligste Variante?
Also die niederschwelligste, wenn man jetzt in ein therapeutisches, beratisches Setting gehen möchte, ist beispielsweise Suchtberatungsstellen. Da wird auch keine klinische Diagnose gestellt. Das ist ein sehr niederschwelliges Setting. Das sind oft die Wartezeiten auch viel kürzer und es gibt trotzdem spezialisierte Angebote. Suchtberatungsstellen verweisen dann auch, wenn sie den Eindruck haben, da liegt wirklich eine massive Problematik vor oder auch noch eine andere psychische Erkrankung, die auch diagnostisch immer abgeklärt werden sollte, dann verweisen die auch an Kinder- und Jugendpsychiater oder Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Und erst wenn man den Eindruck hat, dass es ambulant nicht geht, gäbe es dann noch die Optionen einer tagesklinischen oder auch einer stationären Behandlung.
Die stationäre Therapie, die wurde ja auch angesprochen in dem Bericht, den wir gehört haben. Wie lange dauert dann so eine Therapie?
Tatsächlich sind im Kindes- und Jugendalter die Therapien oft länger als bei Erwachsenen. Wir reden hier oft von ungefähr 3 Monaten. Aber es gibt auch ganz andere Therapiekonzepte, wo sozusagen ganz intensiv in kurzer Zeit, zum Beispiel über 6 Wochen, eine Intensivtherapie stattfindet und dann einfach geschaut wird, dass die Kinder und Jugendlichen einfach ganz schnell auch wieder in ihren Alltag und in ihr natürliches Setting kommen.
Wie hoch ist das Risiko eines Rückfalls nach so einer Therapie?
Puh, das ist schwer. Ich kann Ihnen da keine Zahlen nennen, aber wenn die Therapie explizit sich um Mediensucht handelt, dann achtet man da in der Therapie auch sehr drauf, dass es später im Alltag funktioniert. Mhm. Und wenn darauf nicht geachtet wird, ist das Rückfallrisiko natürlich viel höher.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Sie können gerne zum Thema anrufen und das hat Noah Hermanns gemacht. Hallo.
Hallo, hier ist Hermanns aus Konstanz.
Herr Hermanns, bei Ihnen geht es um die Frage, was die Politik tun könnte oder sollte.
Korrekt. Also ich würde sagen, ich bin selber betroffen von Social-Media-Sucht und auch immer noch oder war früher auf jeden Fall auch computerspielsüchtig. Und da ich mich auch sehr für Politik interessiere, denke ich, wollte ich da mal die Frage stellen, gerade in Bezug auf die Bundestagswahl, damit man einschätzen kann, welche Partei da sich ordentlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und zwar, was eine Bundesregierung tun kann, um eben gegen Social-Media-Sucht vorzugehen, damit man da wieder die Kontrolle über seinen eigenen Konsum zurückbekommt. Und zwar habe ich mir ein bisschen überlegt, also ich könnte mir vorstellen, also ich mache jetzt mal 3 Beispiele so, sollte man eher vorgehen wie beispielsweise in China, da gibt es ja drakonische Vorschreibungen mit staatlich verordneten Bildschirmzeitsperrungen oder sollte man eher In-App-Regulierungen vorschreiben, damit die Verbraucher selber mehr Möglichkeit haben, ihren Konsum zu kontrollieren. Also ich persönlich fände es, glaube ich, schon gut. Also ich bin kein Experte wie die Frau Dr. Brandhorst, aber ich finde dieses Swipen bei Instagram zum Beispiel oder TikTok, oder dieses Vertikale, ich glaube, das macht es schon ziemlich süchtig. Und wenn man das ausschalten könnte, irgendwie fände ich das schon super. Oder sollte man eher sich auf die Forschung und Prävention erstmal beziehen oder ähnliche Sachen irgendwie fördern, Behandlungen. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit Papers. Anscheinend gibt es da einige Sachen, aber wo sollte da jetzt die Politik am besten ansetzen?
Mhm. Herr Hermanns, herzlichen Dank für die Frage und die vielen Gedanken, die Sie da schon mit eingespeist haben. Ja, gebe ich weiter an Frau Brandhorst.
Ja, vielen Dank. Das ist eine schwierige Frage. Vor allem in einer demokratischen Gesellschaft sind Verbote natürlich heikel und zum einen nicht so umzusetzen, wie es jetzt die chinesische Regierung macht und zum anderen auch aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es mehr Verbraucherschutzeinstellungen in den sozialen Netzwerken gäbe, dass man da auch einfach die Autoplay-Funktion deaktivieren kann, beispielsweise, damit man eben nicht immer sofort mit dem nächsten attraktiven, süßen Tierbaby konfrontiert wird. Was im Bundestag ja durchaus diskutiert wird von der Familienministerin, ist eine Altersprüfung einzuführen, dass die sozialen Netzwerke auch wirklich erst für Jugendliche ab 13 zugänglich sind. Das ist ja in Frankreich inzwischen so umgesetzt. In Deutschland ist diese Altersgrenze von 13 entweder nicht bekannt oder wird ignoriert. Also selbst 28% der 8- bis 9-Jährigen hatten ja, und das ist eine Studie, die ist schon 2 Jahre alt, einen TikTok-Account. Man sollte aber auf jeden Fall die Prävention fördern in der Gesellschaft allgemein, also auch für die Erwachsenen, aber auch speziell in Schulen, dass da auch eine systematische Prävention stattfindet, wo es nicht nur darum geht, wie man beispielsweise ein sicheres Passwort generiert. Dann fände ich es sinnvoll, das ist auch was Politik tun könnte, die Konzerne dazu zu verdonnern, dass sie ihre Daten mit der Forschung auch teilen müssen, weil es ist wirklich super mühsam, und auch immer zeit- und kostenaufwendig, die Daten von den Nutzenden wiederum abzugreifen und zu bekommen. Und gleichzeitig liegen all diese Daten in den Konzernen vor, aber sie behalten sie natürlich für sich. In den USA wird ja ein Label diskutiert, ähnlich wie es zum Beispiel auf den Zigarettenpackungen gibt, das darauf hinweist, dass soziale Netzwerke auch mit psychischen, mit der Steigerung oder mit der Verschärfung von psychischen Problemen einhergehen kann. Ob so ein Label wirklich einen Effekt hat, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Und man muss da auch nochmal sehen, soziale Netzwerke machen nicht alle Menschen süchtig und nicht jeder leidet darunter, sondern also es gibt, da gab es zum Beispiel eine niederländische Studie mit Jugendlichen, da haben 45% nach der Nutzung von sozialen Netzwerken keine Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden beobachtet, 28% haben eine Verringerung des Wohlbefindens beobachtet und 26% aber auch eine Steigerung des Wohlbefindens. Also ein Verbot würde ja auch dazu führen, dass wir die positiven Möglichkeiten, die Ressourcen, die Social Media uns bietet, nicht zur Verfügung haben.
Herr Hermanns, nochmal vielen Dank für den Anruf und den Impuls.
Kann ich noch eine Anschlussfrage stellen?
Bitte.
Was ich mir auch überlegt hätte, wäre, gerade mit meinen Bekannten habe ich auch mal darüber gesprochen, die sich auch ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen, ist bezüglich mal wirklich an die Wurzel des Problems zu gehen, dass die Leute vereinsamen in unserem Alter, also ich bin 20, auch Jüngere, dass die auf dem ländlichen Raum nicht mehr sich gut fortbewegen können, nicht vielleicht auch sich nicht leisten können, bei einem Sportverein oder sowas mitzumachen. Denken Sie, es wäre vielleicht auch sinnvoll, zum Beispiel Beiträge für Sportvereine zu übernehmen oder kostenlose ÖPNV-Tickets anzubieten, dass die Leute im ländlichen Raum auch irgendwas machen können und sich treffen können oder so etwas.
Glauben Sie wirklich, dass die sich nicht treffen, weil der Sportverein zu teuer ist oder weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht optimal sind?
Ja, so, das war jetzt nur ein Beispiel. Also ich habe gedacht, es liegt auch irgendwie daran, dass unsere Generation ein bisschen vereinsamt und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie die Leute nicht mehr, nicht mehr so viel mehr dazu kommen, sich vielleicht auch in echt zu treffen, gerade auch durch Corona. Also ich war nur ein Beispiel. Mhm. Denken Sie, das ist eine Komponente, wo man rangehen könnte?
Also ich glaube, da gibt es schon durchaus Möglichkeiten und da gibt es ja auch von Gemeinden und vor allem auch von Vereinen immer wieder Initiativen, auch sozial benachteiligte Familien zu unterstützen. Und ich glaube tatsächlich, glaube ich, dass es jetzt nicht an den an dem Mitgliedsbeitrag in einem Fußballverein scheitert, wenn man da nachfragt oder auch, wie gesagt, wenn da auch die Gemeinde unterstützt. Ich glaube tatsächlich, dass es schon auch was mit Corona und mit Social Media aber auch zu tun hat. Ich erlebe das, oder nicht nur mit Social Media, auch mit Gaming. Ich erlebe es jetzt bei den Familien, die wir auch in unserer Klinik betreuen, dass die Kinder ganz oft sagen, ja, ich würde mich ja gerne mit Freunden treffen, aber die hocken halt alle daheim und zocken. Oder die haben halt alle den ganzen Tag Schule und wollen zu Hause dann irgendwie noch YouTube gucken oder auf Social Media sein. Also das ist schon auch diese zunehmende Digitalisierung des Freizeitverhaltens hat schon auch einen Einfluss, dass man auch weniger Freunde, Bekannte findet, mit denen man dann auch soziale Aktivitäten durchführen kann.
Herr Hermanns, nochmal vielen Dank. Ich würde gerne nochmal kurz von der Rolle der Politik, über die wir jetzt gesprochen haben, auf die Rolle der Eltern schauen. Da haben uns viele Mails erreicht. Eine Mutter schreibt, leider ist es so, dass die gesellschaftlichen Forderungen zum Beispiel aus Schule oder sozialem Umfeld so sind, dass Eltern dafür sorgen sollen, dass ein gesunder Medienkonsum stattfindet. Dies ist für Eltern, vor allem wenn die Kinder älter werden, ein nahezu täglicher Kampf. Vielleicht können Sie das noch kurz einordnen oder Ihre Perspektive dazu schildern.
Oh je, das setzt mich jetzt natürlich unter Druck, das irgendwie sofort auf den Punkt zu bringen. Also Eltern sehen sich selbst in der Verantwortung, ihre Kinder mit zumindest den emotionalen, sozialen Kompetenzen für eine Digitalisierung auszustatten, sehen aber auch zu Recht die Schulen in der Verantwortung, die Kinder mit digitalen Kompetenzen auszustatten. Ich denke, da muss es ein Hand in Hand geben. Ich finde es schade und sehr aufwendig, dass da jede Schule aktuell ihr eigenes Süppchen kocht und manche machen das mit super viel Leidenschaft und intensiv und andere nicht.
Vielen Dank bis zu dieser Stelle. Schau. schauen wir noch einmal genauer auf die Rolle der Eltern, und zwar in einem Interview. Die Unterstützung der Eltern, die ist für mediensüchtige Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Und um ihren Kindern eine Stütze sein zu können, brauchen aber auch die Eltern selbst oft Hilfe. Der Verein Aktiv gegen Medien bietet eine Plattform für verschiedene Selbsthilfegruppen, darunter auch System Familie, eine Online-Gruppe, die sich speziell an Angehörige richtet. Geleitet wird diese Gruppe von Ronald Stolz. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und zuerst gefragt, welche Probleme im Alltag und in der Kommunikation mit den Kindern bringen betroffene Eltern dazu, sich Hilfe zu suchen?
Ja, Kommunikation ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr großes Wort und das auch das Wichtigste. Das Problem ist meistens, dass ganz wenig Kommunikation stattfindet. Ja. Natürlich die Kinder, die im Internetbereich sind und sich da drin verirrt haben, sage ich es mal so, die sind natürlich schwierig zu erreichen. Und wenn Eltern was haben, dann sind es ja meistens immer Alltagssachen. Ne? Hast du deine Hausaufgaben gemacht, kommst jetzt zum Essen, spielen nicht zu lang. Also es sind sehr oft immer in dieser Vorwurfpolitik drin. Naja, und was machen wir Erwachsene genauso wie Kinder? Wir schalten halt irgendwann ab und sind stur und fühlen uns nur noch genervt. Und es gibt eigentlich in jedem Gespräch nur noch Spannungen.
Ich greife mal das Stichwort Vorwürfe auf. Mhm. Machen sich denn auch die Mütter und die Väter Selbstvorwürfe? Also welche Rolle spielt vielleicht auch Scham dabei, sich dann so einer Gruppe anzuschließen oder erstmal das Problem einzugestehen? Ich habe das Medienverhalten von meinem Kind, meinen Kindern offenbar nicht mehr selbst im Griff und ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da noch machen kann.
Also Scham ist etwas sehr, sehr, sehr Großes und spielt eine sehr, sehr starke Rolle. Also gerade bei Eltern. Ne? Ein Kind ist ja ein Lebenswerk. Und wenn ich das Lebenswerk versemmelt habe, dann tut das zwar grundsätzlich weh. Und leider ist es ja etwas Schleppendes. Das heißt, wenn Leute sich bei uns melden oder Eltern sich melden, dann ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Dann ist die Selbsthilfe gar nicht mehr so ein Riesenschlüssel, sondern da geht es erstmal darum, dass sie jemanden gefunden haben bei uns, wo man zuhört. Die Eltern können natürlich erstmal ihr Herz ausschütten. Das tut schon mal gut, aber sie fühlen sich oft alleingelassen, weil mit dem Kind haben sie den Bezug verloren. Konsequenzen wissen wir ja und erziehungstechnisch auch. Wir reden ja schon viel über Medien, über Medienkompetenz, aber die Eltern haben Angst, Regeln aufzustellen, anzuwenden, weil das Kind schon so weit weg ist, dass wenn sie denken, okay, jetzt müsste ich eigentlich Regeln machen, getrauen sie sich aber nicht umzusetzen, weil sie dann Angst haben, noch mehr den Kontakt zum Kind zu verlieren. Mhm. Und sind selber teilweise gar nicht mehr so psychisch auch belastbar, weil der Regelfall, die Eltern gehen arbeiten, kommen 16, 17 Uhr nach Hause, diskutieren dann 2-3 Stunden noch mit dem Kind über die Medien. Das Kind hat bloß noch verstanden, wenn ich was mache, dann will ich aber auch mehr Medienzeit. Und viele Eltern geben mir dieses Feedback, dass auch selbst die Selbsthilfe dann etwas so ein anstrengender Faktor ist, dass sie selbst das manchmal gar nicht mehr im Alltag bewältigen können.
Sie haben es jetzt schon angedeutet. Was kann denn konkret die Selbsthilfe den Eltern bringen? Also welches Angebot macht die Selbsthilfe? Was machen sie konkret in ihrer Gruppe?
Das ist sehr, sehr vielschichtig. Auf alle Fälle geht es mir grundsätzlich erstmal darum, Eltern zusammenzubringen. Dass sich Eltern austauschen, dass Eltern merken, sie stehen mit diesen Problemen nicht alleine da. Weil jedes Elternteil weiß ja, jedes Kind hat irgendwie ein Handy, eine Playstation oder ein elektronisches Mediengerät. Und viele brauchen erstmal grundsätzlich den Austausch, brauchen erstmal auch vielleicht mal so ein bisschen virtuell in den Arm genommen zu werden, zu sagen, Mensch, du bist da nicht allein. Und wir kennen alle die Problematiken und wir haben Kinder, da ist das genauso. Also Eltern suchen da schon einen Halt, aber Eltern suchen auch, muss man immer dazu sagen, sind noch nicht so reflektiert teilweise, wie es Kinder sind. Eltern stellen ein Problem fest und wissen, okay, das Leben ist eh schon stressig genug, aber sie wünschen sich am liebsten so eine Pille. Ne? Ich stelle ein Problem fest, ich suche Hilfe und am besten ist diese Sache in 1-2 Wochen gegessen und dann ist wieder gut. Mhm. Das ist so die Wunschvorstellung. Ja.
Sie haben eben schon mal gesagt, wenn die Eltern zu Ihnen kommen, dann ist die Situation oft schon ziemlich verzweifelt. Ja. Was gibt es denn vorher schon für Möglichkeiten für Eltern, damit es gar nicht erst an diesen Punkt kommt, dass man dann sozusagen schon relativ verzweifelt sich an eine Selbsthilfegruppe wendet?
Ja, grundsätzlich ist natürlich die Medienkompetenz bei Eltern wie bei Kindern. Und ich finde, also ich setze mich auch gerne immer dafür ein und deswegen machen wir auch Vorträge da, zu sagen, es bringt ja nichts, wenn wir nur bei den Kindern Medienkompetenz schreien. Wir brauchen sie auch bei den Eltern, damit auch da das Verständnis herrscht. Und wir brauchen auch da Aufklärung. Wir haben so eine Generation, die oftmals auch sagt, komm, lass mich mit dem neumodischen Quatsch in Ruhe. Und wir müssen einfach, schon die Eltern müssen mit Medien lernen, umzugehen, damit sie es ihren Kindern weitergeben. Und neue Medien muss man halt zusammen entdecken. Und viele Eltern haben diesen Alltagsstress und haben vielleicht gar nicht mehr die Zeit oder die Muße, das zu tun. Aber das ist so wichtig, weil die Kinder oftmals allein mit diesen Sachen dastehen. Die müssen sie allein entdecken durch ihre Freunde und so weiter und geraten immer wieder in irgendwelche Situationen, wo sie vielleicht gar nicht hingehören sollen. Und das ist für Eltern eine große Herausforderung im Alltag. Das verstehen wir auch. Aber es ändert einfach nur mal nichts. Wenn man Kinder hat, muss man halt gucken. Und wir werden jeden Tag damit konfrontiert. Und wir stehen jetzt auch vor den KI-Zeiten. Ich habe schon Eltern, die mich kontaktieren und sagen, mein Kind hat keine realen Freunde mehr. Die hat er gekündigt in dem Sinne und hat jetzt nur KI-Apps als Freunde. Ja, also auch das haben wir mittlerweile.
Jetzt haben Sie einen Blick in die Zukunft geworfen. Wenn wir ein Stück zurückschauen, den Verein Aktiv gegen Mediensucht, zu dem auch diese Selbsthilfegruppe Systemfamilie gehört, den gibt es schon seit 2007. Sie selbst sind seit 7 Jahren dabei. Merken Sie, dass die Situation rund um Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen sich in dieser Zeit verändert hat?
Ja, es hat sich natürlich sehr stark verändert. Ich glaube für alle, nicht nur für Kinder. Und das betrifft ja jede Alterskategorie. Ich war selbst betroffen, über 10 Jahre. Ich kenne das. Und ja, den Verein gibt es also seit 16 Jahren und der ist auch aus einer Elterninitiative entstanden, die zwar ihr Kind im Erwachsenenalter verloren haben, aber ja, was damals gar nicht die andere Möglichkeit gäbe. Aber wie gesagt, ich merke das, es verändert sich und es verändert sich natürlich immer mehr. Und wenn wir heute über Medien reden und wir sagen, wir hängen heute 4 Stunden am Handy, dann ist das anders zu bewerten wie 4 Stunden vor 5 Jahren. Ja, das heißt, wir müssen auch in der Suchthilfe einfach immer wieder ein Stückchen mitwachsen.
Ronald Stolz, Vorstand des Vereins Aktiv gegen Mediensucht und Leiter der Selbsthilfegruppe Systemfamilie. Frau Brandhorst, heute 4 Stunden am Handy, ist das bedenklicher als 4 Stunden vor 5 Jahren oder ist das heute einfach normaler?
Also die Zeit ist nicht entscheidend, weil manche Menschen arbeiten ja am Handy und wenn die 4 Stunden am Handy sind, dann ist es höchstwahrscheinlich als unbedenklich zu bewerten. Und inzwischen ist ja auch sehr viel digitalisiert. Also früher hat man vielleicht auf den ADAC-Straßenatlas geguckt. Heutzutage hat man halt den Routenplaner auf dem Handy. Deswegen ist das jetzt nicht mehr oder weniger problematisch. Also ich distanziere mich von so pauschalen Aussagen, was jetzt die Kritik an den Nutzungszeiten angeht. Mhm.
Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht oder auch aus Ihrer beruflichen Erfahrung Selbsthilfegruppen für Eltern wie die, von der wir jetzt gerade gehört haben?
Also die Selbsthilfe jetzt nicht vielleicht unbedingt organisiert als Selbsthilfegruppe, aber dieser Austausch der Eltern, das ist enorm wichtig. Das sehen wir auch in den Angeboten, die wir in Tübingen haben. Wir haben ja ein Gruppentraining, was jetzt nicht so eine fortlaufende Selbsthilfegruppe ist, sondern ein Training mit 6 Terminen, das sich über 8 Wochen zieht, wo wir im Übrigen genau die Aspekte aufgreifen, die der Herr Stolz gerade vorhin genannt hat.
Also Sie sind ja auch in Kontakt, ja.
Genau. Es geht dabei nicht schwerpunktmäßig darum, welche Strategien man jetzt anwenden kann, damit man Mediennutzungsregeln zu Hause doch besser umsetzen kann, weil den Punkt haben die Familien, wo sich schon eine Sucht entwickelt hat, einfach schon überschritten. Außerdem haben sie Jugendliche vor sich, die ja autonomer sind und die sich dann durch Regelungen auch nicht so schnell beeindrucken lassen, wenn sie selber die Regelungen nicht für sinnvoll halten. Es geht aber vielmehr darum, eben den Kontakt mit den Kindern aufrechtzuerhalten und die Beziehung zu pflegen, weil das einer der wichtigsten Faktoren ist, die ein Suchtverhalten auch noch verschärfen können oder auch dabei helfen können, eben aus dem Suchtverhalten rauszukommen. Und das geht über Kommunikation. Also wir trainieren die Eltern darin, dass sie im Kontakt mit ihrem Kind über ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse sprechen, dass sie sich aber auch versuchen, für die Leidenschaft des Kindes zu öffnen. Das heißt nicht, dass Eltern plötzlich eine Liebe für Computerspielen entwickeln müssen, aber sie dürfen sich daran erinnern, dass sie ihr Kind lieben und deswegen versuchen sollten, das Freizeitverhalten, wenn es auch noch so problematisch ist, auch durch die Augen des Kindes zu sehen, weil das eine Voraussetzung dafür ist, dass man im Gespräch darüber sein kann.
Mhm. Im Interview gerade ist auch der Begriff künstliche Intelligenz gefallen. Bedeutet das nochmal eine neue Kategorie von Herausforderungen in puncto Medienkompetenz?
Keine Ahnung. Ich bin selber gespannt, was da noch auf uns zukommt. Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass das bei den Kindern und Jugendlichen eine große Rolle spielt. Aber es rollt natürlich wie eine Welle auf uns alle zu. Und ich weiß noch nicht, wie sich das auswirken wird.
Mhm. Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt haben wir viele Anruferinnen und Anrufer am Telefon. Die erste ist Frau Stutz. Hallo, Frau Stutz.
Hallo zusammen.
Ihre Frage bitte.
Also, ich habe einen guten Freund, der alleinerziehender Vater ist. Mhm. Er hat einen 13-jährigen Jungen, der sich von seinen Freunden und vom Sportverein isoliert hat, sich nach der Schule in sein Zimmer begibt, dort nicht mehr rauskommt und mit Pseudofreunden im Netz kommuniziert. Er verweigert sich jeglicher Therapie. Der Papa ist hilflos. Sie haben meine Frage fast schon beantwortet.
Also was ich noch anbieten kann, wir haben ja zum einen das Gruppentraining in Tübingen, aber wir haben auch das Online-Training. Also das läuft alles unter dem Konzept ISIS, Internet sucht Eltern stärken.
ISIS, ja, okay.
Diese Angebote.
Weil er sitzt nämlich in Leipzig,
okay.
Der Papa.
Also diese Angebote sind online und auch kostenfrei verfügbar. Ja. Man kann sich darüber informieren unter elterntraining-internetsucht.de. Da findet man dann zum einen das ISIS Online-Training, das sich an Eltern von Jugendlichen richtet, die schon eine Abhängigkeit von Computerspielen oder sozialen Netzwerken entwickelt hat. Aber man findet auch, und da können Eltern noch bis Ende dieser Woche daran teilnehmen, ein Frühinterventions- oder Präventionsprogramm, das sich an Eltern von Grundschulkindern richtet, wo es viel mehr um medienpädagogische Aspekte geht. Also wie kann ich in der Familie Mediennutzungsregeln entwickeln, etablieren, in der Medienkonferenz kommunizieren und auch aushandeln mit dem Kind, dass der Widerstand möglichst gering ist, dass die Eltern eine klare Haltung finden und das dann auch konsequent umsetzen können.
Mhm. Frau Stutz, vielen Dank für die Frage. Frau Brandhaus, vielleicht noch kurz angeschlossen, wie viele solcher Zentren gibt es eigentlich in Deutschland, an denen speziell solche Trainings auch für Eltern mediensüchtiger Kinder und Jugendliche angeboten werden?
Da kann ich Ihnen gar keine aktuelle Zahl sagen, weil die Erhebung, die in der Uniklinik Tübingen von der Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung dazu mal durchgeführt wurde, ist schon einige Jahre alt. Aber auch auf der Seite erstehilfe-internetsucht.de gibt es eine Übersicht der Beratungsstellen und Behandlungsangebote. Da findet inzwischen hoffentlich jeder im Umkreis von, ich sage jetzt mal 50 Kilometern, hoffentlich irgendein spezialisiertes Angebot.
Jetzt bin ich oder sind wir mit Frau Sarin aus Hamburg verbunden. Hallo, Frau Sarin.
Hallo, guten Tag.
Ihr Thema oder Ihre Frage bezieht sich darauf, Abstinenz bei Computerspielabhängigkeit, richtig?
Ja, mein Thema, ich würde gerne wissen, also ich kenne mich ein bisschen aus mit Süchten, speziell Alkoholsucht und Nikotinsucht. Und da ist es ja eigentlich tatsächlich so, eine wirkliche Therapie gibt es nicht, sondern man muss einfach quasi den Alkoholkonsum einstellen, weil man sein ganzes Leben lang süchtig ist. Und meine Frage ist, ist das bei dieser Spielsucht, ist das auch so? Also weil das scheint mir ja eigentlich ganz schrecklich zu sein. Aber es ist natürlich denkbar, dass wenn man das nicht abbricht, sozusagen das Spielen, dass dann immer die Gefahr jederzeit besteht, dass man wieder in diese Suchtspirale reinkommt. Kann ja auch sein, dass es dazu noch zu wenig Untersuchungsergebnisse gibt, aber das würde mich interessieren.
Frau Brandhorst, ja.
Also zum einen gibt es Kliniker in Deutschland, die das ganz unterschiedlich handhaben. Es gibt auch Kliniker, die tatsächlich die Abstinenz von Computerspielen ganz grundsätzlich in ihrer Behandlung einfordern. Wir in Tübingen haben da die Haltung, dass die Abstinenz von bestimmten Spielen, die der Patient oder die Patientin eindeutig mit der Sucht in Verbindung bringen, dass in Bezug auf diese Spiele eine Abstinenz oder ein kontrollierter Konsum sinnvoll ist. Kontrollierter Konsum kann zum Beispiel so aussehen, dass man das Spiel nur spielt für einen begrenzten Zeitraum, während die Freundin, der Freund zum Beispiel nebendran auf der Couch sitzt und sozusagen so eine gewisse soziale Kontrolle haben oder man eben das Spiel nur gemeinsam mit Freunden spielt. Also das ist denkbar und wir arbeiten da ganz gerne mit so einem Ampelsystem. Also die digitalen Anwendungen werden in grün, orange oder rot eingeteilt und die roten sind die, die immer wieder zu einer Sucht führen. Und dann muss man auch nochmal gut, das kennen Sie dann auch, das ist ja in Bezug auf substanzbezogene Süchte auch nicht anders, man muss die eigenen Trigger kennen und man muss wissen, wann komme ich in Situationen, wo ich etwas, das rot oder orange ist, auf meiner Ampel tunlichst vermeiden sollte, weil sonst bei mir das Risiko entsteht, dass ich wieder hängen bleibe.
Frau Sarin, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja.
Ja? Frau Sarin, nicht mehr da? Dann haben wir die nächste Anruferin am Telefon. Frau Kallmeier aus Berlin. Hallo, Frau Kallmeier.
Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich noch drankomme.
Ja.
Ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, ich habe 3 Kinder, von denen einer quasi betroffen ist, der ist 14 und die anderen beiden sind schon über 20. Mhm. Und insofern kann ich zum einen den Unterschied sehen im Sozialverhalten der aller Schüler, nicht nur meines Sohnes, sondern generell. Ich kann bestätigen, was auch schon gesagt worden ist, die besuchen sich nicht mehr, die sitzen nur noch zu Hause und spielen, also quasi über diese Fortnite oder was, Gruppen miteinander, aber dass die mal rausgehen oder so, dass, obwohl ich die Kinder im Prinzip, das sind alles meine, aber der Unterschied ist groß. Und was ich bin auch hier im Bezirkselternausschuss und in der GEV und allem, und es gibt ganz viele Eltern und es gibt ganz viele Wünsche der Eltern, dass es endlich dieses Fach Medienkompetenz fest gibt von der ersten, weil das, was gerade die Dame gesagt hat mit dem, ich lerne selber mich einzuschätzen, ich lerne Verhaltensweisen, ich lerne überhaupt erstmal, was macht dieses Internet mit mir, was machen, wie sind eigentlich solche, das mit dem Swipen, wie ist das aufgebaut, was macht das mit mir? Dass die Kinder die Spuren dahinter begreifen und dann selber steuern können. Das ist eine riesige Welt, in die wir die Kinder reinlassen. Und wir selber begreifen noch nicht mal die Strukturen dahinter, geschweige denn unsere Kinder. Und die laufen jetzt auf die Messer, alle. Und ich denke mal, die sitzen jeden Tag 8 Stunden in der Schule oder 6 und die müssen nicht unbedingt die 3-Felder-Wirtschaft lernen, aber die müssen lernen, wie sie durchs Leben kommen. Und mit dem Internet sind sie einer großen, wirklich einer Bedrohung ausgesetzt, den ganzen Medien. Ich kann es wirklich vergleichen. Ich muss sagen, es ist eine ganz andere Generation, mein 14-Jähriger. Es ist wirklich traurig. Es ist wirklich traurig. Es sind auch wirklich mehr komische Kinder. Es sind mehr Ängste da. Es ist ein ganz anderes Leben. Mein anderer Sohn ist 22 und ich habe den lange fortgehalten, überhaupt von einem Smartphone. Der hat mit 13 ein Smartphone gekriegt, als die Lehrerin gesagt hat, der braucht jetzt eins, weil alle Kinder irgendwie WhatsApp haben und er nicht. Dann hat er ein Smartphone und die sind bei uns nach Hause gekommen, die haben Pfannkuchen gemacht, mein Sohn macht Musik, meine andere Tochter macht auch Musik, die machen Sport, die machen alles Mögliche, die waren immer unterwegs. Und mein Kleiner, es ist wirklich schwierig, den aus der Haut. Gestern hat er auch wieder sein Training abgesagt, weil er angeblich Französisch lernen musste und dann sitzt er wieder und
Frau Kallmeier, vielen Dank für den persönlichen Einblick und die Frage. Frau Brandhorst, ich würde mal besonders zuerst auf die Frage abheben, diese Idee. Welche Verantwortung hat die Schule und ist ein Fach Medienkompetenz nicht überfällig?
Ja, es ist eigentlich ja schon in den Lehrplänen drin, tatsächlich. Medienkompetenz soll theoretisch in allen Fächern irgendwie seinen Platz finden. Das Fach Medienkompetenz fände ich persönlich super. Wir versuchen das gerade mit einer Schule in Tübingen aufzubauen, dass wir einfach uns auf die psychologischen Aspekte und psychisch gesund bleiben trotz Social Media, dass wir das gemeinsam mit Jugendlichen erarbeiten, weil ich finde es total wichtig, dass man nicht immer über die Kinder und Jugendlichen spricht, sondern mit denen zusammenspricht, weil sie einfach die Experten sind der heutigen Generation. Und ich fände sowas wirklich toll und ich glaube auch, dass es viele Schulen entlastend erleben würden, wenn von oben auch ein Konzept zumindest empfohlen wird. Dann kann ja, wie vorhin schon erwähnt, trotzdem eine Schule auch ihr eigenes Süppchen kochen, wenn die da schon sehr gut aufgestellt sind, aber sie muss es vielleicht nicht. Und eine Sache möchte ich noch sagen, Medienkompetenz, also dieses Wissen, welche Dark Patterns vielleicht in Social Media lauern oder was süchtig machen kann oder was passiert, wenn ich mit meinen Daten so und so im Internet umgehe, schützt nicht unbedingt davor, dass man trotzdem davon beeinflusst wird oder hat nicht unbedingt zur Folge, dass man jetzt plötzlich ein vorbildhaftes Verhalten zeigt. Da darf man die Medienkompetenz auch nicht überschätzen und ich finde, wir dürfen da die Kinder und Jugendlichen auch nicht mit überfordern. Also deswegen bin ich ein Fan davon, eben gerade soziale Netzwerke nicht unbegleitet auf Grundschüler loszulassen und zu sagen, selbst wenn wir die mit einer super guten Medienkompetenz ausstatten, kommt jetzt mal bitte damit klar, weil da die Selbstkontrolle und die Reflexionsfähigkeit und dieser Blick auf die Metaebene und auch die Selbstreflexion da noch nicht so ausgeprägt sind, dass wir das den Kindern allen zumuten können.
Bleiben wir noch ganz kurz im Kosmos Schule. An allen niederländischen Schulen gilt seit September ein Handyverbot während des Unterrichts. Nachdem in weiterführenden Schulen dort Mobiltelefone bereits seit Jahresbeginn in der Klasse tabu waren, greift das Verbot jetzt zum Start des neuen Schuljahres auch in den Grundschulen. Sinnvolle Maßnahme aus Ihrer Sicht?
Puh, wird sich zeigen, weil wie bereits erwähnt, haben Kinder und Jugendliche dann ein Recht auch auf digitale Bildung und Verbote können nur der Anfang sein. In Niederlande ist es ja auch, sage jetzt mal, nur eine dringende Empfehlung und kein Gesetz. In Bayern gab es im Übrigen auch mal eine Phase, wo Smartphones im Schulhof verboten waren. Das hat, da wurde wieder zurückgerudert. In Italien oszilliert es auch. Je nach Regierung werden die Regelungen verschärft oder auch wieder gelockert. In Frankreich gibt es, gut, die verschärfen es eher. Seit 2010 gibt es ja da schon auch Regelungen, die private Smartphones im Unterricht verbieten. Also ich sag mal so, wenn die Bundesregierung die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen würde, dass die Geräte in den Klassenzimmern verfügbar wären, damit man einfach die positiven Aspekte für den Schulunterricht und fürs Lernen nutzen könnte, ohne auf private Geräte zugreifen zu müssen, dann wäre das von Vorteil, weil sich dann auch Eltern freier entscheiden könnten, möchte ich denn jetzt, traue ich das meinem Kind zu, mit allem im Internet klarzukommen, oder traue ich das meinem Kind noch nicht zu und möchte ich deswegen nicht, dass mein Kind ein Smartphone hat. Momentan ist es ja so, dass es gar nicht mehr die freie Entscheidung der Eltern ist oder, sage ich mal, der Familie. Die Meinung des Kindes ist natürlich genauso wichtig und ernst zu nehmen, weil der soziale Druck so enorm ist, weil viel Schulbezogenes inzwischen über das Smartphone kommuniziert wird, auch ganz kurzfristig. Dann wird da morgens darüber informiert, dass die und die Stunde ausfällt. Das heißt, die Familien werden schon dazu gedrängt, die Kinder mit den Smartphones auszustatten. Und gleichzeitig fühlen sich ganz viele Eltern dabei ganz unwohl und fühlen sich unsicher, erleben selbst bei sich eine sehr geringe Medienkompetenz und haben entsprechend natürlich auch nicht das Selbstbewusstsein, das an ihre Kinder zu vermitteln.
Ja, worauf wir noch gar nicht geschaut haben, ist das Thema Diagnostik. Wenn Eltern jetzt diesen Gedanken haben, mein Kind ist mediensüchtig, wie wird dann tatsächlich eine Computerspiel- oder Social-Media-Sucht diagnostiziert?
Also zum Ersten, also das Wichtigste ist natürlich erstmal das Gespräch. Und da ist es immer auch ein bisschen ein Balanceakt zu, wenn man versucht, in Anführungszeichen die Wahrheit herauszubekommen, weil natürlich die Perspektiven häufig ganz unterschiedliche sind. Und während die Eltern vielleicht sagen, mein Kind hat einen totalen Kontrollverlust, sagt das Kind, nö, ich spiele gerne 5 Stunden. Das hat nichts mit Kontrollverlust zu tun, das ist eine bewusste Entscheidung. Das heißt, das Anamnesegespräch, auch da zu schauen, gibt es andere Auffälligkeiten in psychiatrischer Hinsicht, gibt es Differentialdiagnosen, Komorbiditäten. Es gibt standardisierte Fragebögen, die die Kriterien nochmal abprüfen und wenn man es ganz intensiv machen möchte, auch noch ein Internetnutzungsstörung bezogenes Interview.
Eine Frage, die uns auch erreicht hat, ab wann wird eine Mediensucht eigentlich chronisch?
Gute Frage, kann ich Ihnen gerade nicht beantworten. Ich kann nur sagen, spontane Remissionsrate von Internetsuchtsymptomen in einer Stichprobe in Deutschland lag bei 72%. Das heißt, also zumindest in Bezug auf die Jugendlichen haben wir auch eine hohe Zahl, die das Verhalten nach einem Jahr nicht mehr zeigt.
Warum Kinder und Jugendliche süchtig werden nach Computerspielen oder Social Media und was dagegen getan werden kann, das war heute unser Thema. Als Expertin dafür zugeschaltet war Dr. Isabel Brandhorst. Sie leitet die Forschungsgruppe Internetnutzungsstörungen am Uniklinikum Tübingen. Frau Brandhorst, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sprechstunde.